wir sind in der Lage, Alkohol abzubauen, weil wir müssen, aber nicht, weil es gut für uns ist. Und vielleicht macht es das nochmal klarer. Ethanol ist ein Zellgift. Es sollte schnellstmöglich neutralisiert werden. Unsere Leber ist darauf eingestellt, entgiften zu können und uns davon freizumachen. Aber der natürliche Alkohol ist dann kein gesundheitsförderlicher Faktor.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Ein Glas Rotwein am Tag. Mythos, gesunder Alkohol. Leute, herzlich willkommen. Hier ist die Sprechstunde zu genau diesen Folgen. Wir haben nämlich in der vergangenen Woche, am vergangenen Donnerstag, ihr habt es mitbekommen, zwei Folgen direkt nacheinander veröffentlicht. Einmal haben wir uns das Thema Ein Glas Rotwein am Tag aus der Pro-Perspektive angeschaut. Also was spricht wirklich dafür? Woher kommt dieser Mythos oder ist es vielleicht gar kein Mythos? Woher kommt die Annahme, dass Rotwein etwas Gutes für unsere Gesundheit sein kann? Und wir haben uns in der Kontra-Folge natürlich auch damit beschäftigt, was ist die andere Seite der Medaille? Was ist im Glas Rotwein alles drin? Vor allem eben der Alkohol, der richtig schlecht für unsere Gesundheit ist. So, und es war nicht anders zu erwarten. Wir haben von euch aus der Community ein wirklich gewaltiges Echo bekommen. Deswegen schon mal jetzt vorneweg, ich glaube, es sind an die 100 Fragen reingekommen. Wir können die natürlich gar nicht alle hier in dieser Sprechstunde jetzt beantworten. Aber wir haben mal versucht, die spannendsten und natürlich auch die kritischsten Fragen uns rauszusuchen. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam will hier in der Sprechstunde wieder Rede und Antwort stehen. Wissenschaftlich fundiert, klar und verständlich und vor allem wichtig bei uns immer ohne Moralkeule. Also versteht's nicht falsch, wir wollen niemanden das Leben schlechter machen, euch den Alkohol pomadig reden oder davon abraten. Aber wir wollen einfach euch alles Wissenschaftliche an die Hand geben, dass ihr selber entscheiden könnt, was mache ich damit? Trinke ich Alkohol weiter oder nicht? Trinke ich weniger? Reduziere ich es vielleicht wirklich nur auf ein Minimum? Oder lebe ich so weiter wie bisher? Das könnt ihr alles selber entscheiden. Wir wollen euch nur sagen, wo die Wissenschaft steht und wie sie diese Dinge betrachtet. So, Matthias, und wir können nochmal festhalten, ich hatte dich ja in der Kontrafolge eingangs direkt gefragt, wie viel Alkohol ist denn okay? Also wie viel Alkohol kann denn unser Körper wirklich vertragen? Wann ist es zu viel? Und da war deine Antwort ganz klar.
Gar kein Alkohol.
Ja. Genau. Und ich glaube, das hat viele tatsächlich überrascht, denn es haben viele geschrieben, Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Hat er wirklich gesagt, gar kein Alkohol? Also nicht mal ein kleines Gläschen irgendwie am Wochenende oder wenn irgendwas los ist? Gib uns nochmal einen ganz roughly Abriss. Warum wirklich null Alkohol? Was passiert bereits bei einem Glas Alkohol in unserem Körper?
Naja, wir müssen verstehen, dass Alkohol immer als Zellgift zu verstehen ist, gerade auch für unser zentrales Nervensystem. Definitiv beeinträchtigend ist und das fängt auch bei kleineren Mengen bereits an. Mhm. Wobei, wir gucken gleich mal drauf, es gibt natürlich auch Alkohol sonst vorkommend natürlich. Nur weil es natürlich ist, heißt es nicht, dass es dann gleich viel besser ist. Wir gucken uns da die Mechanismen nochmal an. Aber kurzum, größere Mengen und regelmäßig konsumiert werden den Körper immer belasten. Der Klassiker ist natürlich, dass wir an den Leberstoffwechsel denken. Aber es ist eine giftige Angelegenheit und die muss nicht nur entgiftet werden und in diesem Entgiftungsprozess wird es quasi nochmal ein bisschen toxischer in dem Prozess. Der Körper hat viel zu tun, dann kommt unser Lebensstil mit dazu, im Regelfall dann häufig gegen Abend. Es wirkt sich auf die Schlafqualität aus, wirkt sich auf den Darm aus und es ist und bleibt ein wichtiger, wesentlicher Risikofaktor. Wir haben über verschiedene Erkrankungen gesprochen, die klar auch mit Alkoholkonsum assoziiert sind. Und ich finde es wichtig, dass du erwähnst, dass wir nicht eine moralische Keule auspacken und man muss das so machen, wie wir es jetzt hier besprechen, sondern wir gucken es uns differenziert an. Mhm. Und jeder darf selbst dazu eine Einschätzung machen. Und es ist aber gesellschaftlich schon auch ein sehr spannendes Thema. Gab es auch ein paar interessante Kommentare dazu.
Ja, definitiv. Also es gab viele Kommentare, es gab eine Diskussion sogar teilweise auch bei uns auf den Plattformen, bei Instagram, auch bei Spotify. Könnt ihr ja direkt unter die Folge kommentieren. Und man muss schon sagen, also kaum ein Gesundheitsthema sorgt für so viel Diskussion, für so viel Halbwissen, Mythen wie eben Alkohol. Und jetzt lass uns direkt einsteigen, Matthias. Wir haben viele, viele Fragen bekommen. Wir wollen versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Christian hat uns geschrieben. Und er hat insofern ja recht, wir bei den Health Nerds betrachten die Dinge ja immer durch die evolutionäre Brille. Also woher kommt der Mensch, wie sind wir genetisch gebaut, warum funktionieren bestimmte Mechanismen in unserem Körper eben, wie sie funktionieren. Und Christian hat geschrieben, also wenn wir Alkohol abbauen können, dann muss Alkohol doch auch immer Teil der Evolution gewesen sein. Und es gibt doch auch anthropologische Belege dafür, dass unsere Vorfahren fermentierte, also alkoholische Lebensmittel konsumiert haben. Warum ist es dann schlecht für uns? So, und da hat er ja einen Punkt, muss man ja sagen. Ja? Also wenn wir Alkohol gar nicht abbauen könnten, dann wären wir nie damit wahrscheinlich in Berührung gekommen. Insofern, da hat er einen Punkt. Was können wir ihm dazu antworten?
Ja, es wundert mich ehrlicherweise, dass wir gar nicht drauf eingegangen sind. Könnte man vielleicht zu dieser Pro-Folge nochmal mit einordnen können. Ja, also es ist absolut richtig. Die Fähigkeit, Alkohol abzubauen, ist ein evolutionäres Merkmal. Aber, und das kann man dann gleich sagen, daraus folgt nicht, dass regelmäßiger Alkoholkonsum gesund oder sinnvoll ist. Lasst uns das mal Stück für Stück ein bisschen durchgehen. Also Christian spricht von anthropologischen Belegen oder Vermutungen erstmal, dass unsere Vorfahren Homo sapiens sapiens, aber eben auch andere Humanoide durchaus mit Alkohol in Berührung kommen. Und wie ich eben schon gesagt habe, in der Natur kommt der Alkohol durchaus vor. Und es entsteht durch beispielsweise Fermentationsprozesse. Also so wie wir einen Wein, den Rotwein auch erzeugen würden, ist es ein Fermentationsprozess von Früchten, in dem Falle von Trauben oder Reben. Und natürlich haben wir das auch, den erhöhten Fermentationsgrad bei reifen Bananen beispielsweise, bei Feigen, bei Palmfrüchten. Und es entwickelt einen natürlichen Ethanolgehalt von bis zu, Achtung, 2-4 Volumenprozent. Ist auch schon eine deutliche Menge. Das ist auch etwas, was durchaus berücksichtigt werden muss, wenn man mit Sucht beispielsweise auf Alkohol reagiert oder ein Suchtverhalten in dem Kontext hat. Und auch andere Tiere, insbesondere auch frühe Humanoiden, haben solche Früchte konsumiert. So, das heißt, wir haben darüber gesprochen, dass Alkohol selbst auch Energie enthält, aber es sind sogenannte leere Kalorien, es wird anders verstoffwechselt. Aber die Fähigkeit, und da gibt es so eine Hypothese in der evolutionären Perspektive, Alkohol zu riechen, zu schmecken und zu metabolisieren, gilt als Vorteil vom Finden reifer Früchte und damit energiereicher Nahrung, auch schnell verfügbarer Energie, ne? Weil wir durch den Fermentationsprozess entsteht Alkohol, aber wir haben auch abgebautere Kohlenhydratstrukturen, mehr frei verfügbaren Zucker und dementsprechend schnell verfügbare Energie. Das kann durchaus ein wichtiger Punkt sein. Und die genetische Perspektive sollten wir hier auch erwähnen. Es gibt eine Mutation eines Enzyms ADH4, also Alkoholdehydrogenase, die sich schon bei früheren Primaten vor 10 Millionen Jahren gezeigt hat, also gar nicht nur präzise jetzt im Bereich der Homo sapiens sapiens Evolution. Und diese Mutation verbessert die Fähigkeit, Ethanol effizient abzubauen. Und dementsprechend auch lange, bevor es irgendwann mal Ackerbau gab. So, es ist aber ein Missverständnis, und dann bleibe ich da nochmal dran, weil wir Alkohol abbauen können, dass es harmlos ist. Ich glaube, das sollte man nochmal sagen. Wir sind in der Lage, Alkohol abzubauen, weil wir müssen, aber nicht, weil es gut für uns ist. Und vielleicht macht es das nochmal klarer. Ethanol ist ein Zellgift. Es sollte schnellstmöglich neutralisiert werden über eben dieses ADH zu Acetaldehyd und später zur Essigsäure. Dieses Acetaldehyd ist übrigens der Faktor, der Umbauprozess, also in dem Entgiftungsprozess, was quasi als stark kanzerogen eingestuft wird. Und ich muss es immer entgiften, also werde ich irgendwann diese Metaboliten mehr dabei haben und dann wird Alkohol nochmal schädlicher, als Ethanol schon vorher quasi Bestand hatte. Okay. Und wenn wir so ein bisschen nicht ganz prähistorisch, also von dem Prähistorischen dann in auch einen historischen Bereich reinkommen und frühe Hinweise darauf, dass in bestimmten Hochkulturen natürlich auch Alkohol konsumiert worden ist, ist auch ein richtiger Punkt. Das hat jetzt mit Evolution nicht mehr so viel zu tun, aber wenn wir 10.000 Jahre zurückgehen, wenn wir Zeiten von Ackerbau uns mehr und mehr mit anschauen, wenn wir uns Hochkulturen anschauen, dann waren durchaus Getränke wie Bier, Met oder Palmwein durchaus gang und gäbe und waren mit dabei. Hier gibt es einen gewissen Unterschied, ist ein deutlich niedriger Alkoholgehalt mit dabei. Es wurde auch mit Wasser verdünnt. Wir kennen diese Geschichten dann deutlich später, auch so im Bereich des Mittelalters, dass man dadurch Wasser haltbarer gemacht hat. Und das könnte durchaus ein wichtiger Aspekt sein. Mhm. Ne? Nicht auch bei unseren evolutionären Vorfahren Energie schnell verfügbar zu haben, aber es eben auch noch essen zu können, dass es nicht verdorben ist. Und bei den Hochkulturen gab es durchaus auch rituelle und festliche Kontexte, wo es dann tendenziell eher nur konsumiert worden ist. Also vielleicht dann wiederum nicht die Regelmäßigkeit. Das gehört vielleicht auch noch mit dazu. Also alles in allem können wir sagen, es gibt eine lange Geschichte von Alkohol. Wir sind genetisch in der Lage, unsere Leber ist darauf eingestellt, entgiften zu können und uns davon freizumachen. Aber der natürliche Alkohol ist dann kein gesundheitsförderlicher Faktor. Vielleicht könnte man es so rum sagen.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, was du gerade jetzt hinten raus erzählt hast mit den Kulturen vor 8, 9, 10.000 Jahren. Auch die Ägypter haben Alkohol konsumiert und natürlich dann auch im, ich sag mal, im europäischen Mittelalter die Kloster, die Mönche, die also auch Bier gebraut haben und so weiter. Das ist aber natürlich schon alles, muss man sagen, wenn man sich die Evolution anschaut, eher die letzten 5-10% unserer Evolution, also sprich etwas wirklich Kulturelles, was damit nicht zwingend unserer Natur entspricht. Ja? Also insofern gut eingeordnet. Matthias, direkt die nächste Frage. Und zwar hat uns Viola bei Spotify kommentiert, direkt unter die Podcast-Folge. Hallo, liebes Health Nerds Team. Vielen Dank für eure ausführliche Aufklärung. Gilt dies auch für alkoholfreie Weine und andere alkoholfreie Angebote? Denn das ist ja momentan der große Trend. Vielen lieben Dank für eure Antwort. Sportliche Grüße, Viola. So, also, ja. Viola, erstmal vielen Dank für deine Nachricht. Auch super, dass du direkt bei Spotify kommentiert hast. Was, Matthias, können wir Viola antworten?
Also, ganz klare Antwort, nein, die meisten Risiken gelten so nicht für alkoholfreie Alternativen. Und ja, der Trend geht zu Recht mehr in Richtung eben Genuss oder dass man irgendwo nochmal eine Alternative dabei hat und weniger irgendwie den Rausch zu erzeugen oder nur um Alkohol zu konsumieren. Und es ist durchaus eine Möglichkeit, von einem alkoholischen Getränk auf eine Alternative umzusteigen. Und wir kennen das ja bei anderen auch Ernährungsbewegungen, dass man, wenn man früher über vegane Ernährung gesprochen hat beispielsweise, man immer eine komische Vorstellung hatte, was es dann so sein konnte. Aber wenn man sich heute Köchinnen und Köche anschaut, was man daraus alles kreieren kann, gibt es da ja auch gute Möglichkeiten. Es muss nicht nur irgendwie eine Ersatzvariante oder ähnliches sein. Also ich kann natürlich auch aus rein natürlichen Lebensmitteln etwas Leckeres erzeugen. Und hier eine Alternative anzubieten, die geschmacklich irgendwie auch noch gut ist, warum nicht? So, jetzt muss man diese Bedeutung von alkoholfrei aber vielleicht nochmal einordnen. In Deutschland ist es so, dass Getränke als alkoholfrei bezeichnet werden, wenn sie weniger als 0,5 Volumenprozent Alkohol enthalten. Das heißt, es ist auch immer noch etwas Alkohol mit im Spiel. Es gibt mittlerweile auch viele 0,0 Produkte. Es ist dann auch gerne nochmal so mit aufgeführt, wo wirklich kein nachweisbarer Alkohol mehr enthalten ist. Und das in Form von Bier, Sekt und Weinvarianten. Also, wenn ich die Wahl habe, würde ich definitiv sagen, eher alkoholfrei als alkoholisch, weil wir die Nachteile des Alkohols definitiv nicht mit dabei haben. Und je weniger, desto besser. Das heißt, die Variante 0,5 Volumenprozent ist besser als die 5% oder 10-15%, wenn wir auf Wein beispielsweise draufschauen. Und ich habe hier gesundheitlich die bessere Entscheidung. Aber ein wichtiger Punkt, die alkoholfreien Getränke haben aber natürlich schon auch Kalorien in Form von Zucker und Ähnlichem. Das heißt, wir trinken wieder unsere Speise und das muss man in dem Kontext natürlich auch mit berücksichtigen.
Mhm, super, und da schließt sich direkt, Matthias, die nächste Frage an. Jakob hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Hallo liebe Health Nerds, ich habe vor einigen Tagen einen passenden Artikel zu euren Podcast-Folgen gelesen. Und zwar ging es da um eine neue Studie, in der gezeigt wurde, dass alkoholfreies Bier, in Klammern, trinke ich auch sehr gerne, Klammer zu, das Diabetesrisiko von Diabetes Typ 2 drastisch erhöhen soll. Was sagt ihr dazu? Sollte ich dann doch besser bei richtigem Bier mit Alkohol bleiben? Vielen Dank für eure Einschätzung, Jakob.
Wichtiges Thema, spannendes Thema, sollten wir hier auf jeden Fall mit aufgreifen. Wurde getitelt kürzlich in einer großen, der größten Tageszeitung Deutschlands.
Nicht nur da tatsächlich, ich habe es auch gerade mal gegoogelt. Es taucht dann überall auch, genau. Die Apotheken-Umschau beispielsweise, um mal auch ein vielleicht eher Fachmedium zu nennen, hat das auch aufgegriffen und hat darüber berichtet. Also es waren tatsächlich viele, die es gelesen haben werden.
Ja, genau. Und es geht natürlich letztendlich um die Studie an 44 gesunden jungen Männern, an denen wieder untersucht worden ist und die eingeteilt worden sind in 4 Wochen lang eine alkoholfreie Getränkemenge pro Tag zu trinken in Form von alkoholfreiem Bier, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut, oder alkoholfreie Mischgetränke mit Limonade beispielsweise, und die andere Gruppe tranken eben nur Wasser. Und die Unterscheidung, und von daher schließt es an dem Punkt, den ich gerade gemacht habe, schließt es durchaus mit an. Was wurde dann quasi mit untersucht und mit berücksichtigt? Blutzucker, Langzeitblutzuckerwerte, Blutfette, Leberenzyme, Körperfettanteil, Darmbakterien wurden mit untersucht. Und ja, es ergibt sich logischerweise daraus, dass es hier Veränderungen gibt, aber es ist genau dem Punkt, den ich gerade eben am Ende nochmal angesprochen habe. Wir führen uns halt Flüssignahrung zu und die Menge ist über ein halber Liter, glaube ich, pro Tag alkoholfreier Getränke gewesen. Wenn ich dann vielleicht in meinem Kopf auch meine, und wenn man das nochmal irgendwie nicht studien- oder klinisch untersucht mit dabei hat, sondern im Alltag, und dann sagt so, naja, früher hätte ich viel mehr getrunken, also trinke ich halt davon häufiger, dann habe ich wieder eine zusätzliche Trinkmahlzeit, so könnte man es eben auch sagen. Und das führt am Ende dazu, dass wir natürlich Veränderungen im Stoffwechsel auch sehen können. Aber daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es das Risiko für Diabetes erhöht, vor allen Dingen, wenn ich den Abzweig, den Jakob jetzt auch gerade gemacht hat, dann trinke ich doch lieber mit Alkohol, weil das tut es nicht. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die alkoholfreie Alternative wäre immer die bessere Variante.
Super erklärt. Also merken wir uns auch, der Treiber ist also nicht, dass es alkoholfrei an sich ist, sondern dass es Zucker enthält. Das muss man eigentlich sagen, oder? Das ist eigentlich, worauf
genau,
es am Ende
hinausläuft. Genau, und Energie enthält und auch das gleiche Prinzip. Ne? Vielleicht habe ich mich entschieden, keinen Alkohol oder weniger Alkohol zu trinken. Mhm. Ich steige auf eine Alternative um und trinke das genauso über den Abend weiter. So, und dann müssen wir stoffwechselseitig natürlich schauen. Ich gehe nicht nach meiner letzten Mahlzeit in ein Fastenfenster, in eine Verdauung, sondern trinke immer weiter, führe immer weiter Energie zu. Das beeinflusst den Blutzucker-Insulinstoffwechsel. Es kommt mehr Energie an, die Fettverbrennung wird gehemmt und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages habe ich diese zusätzliche Energiezufuhr auch. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich das übertreibe, erhöht es auch mein Risiko für Typ-2-Diabetes. Im Vergleich nochmal zur Wassergruppe. So, und wer Wasser liebt, soll es bitte auch genau dabei behalten. Wasser trinken ist dann sicherlich die bessere Alternative.
Du möchtest die hochwertigen Supplements von Artgerecht gerne selbst ausprobieren. Dann nutze unseren Aktionscode exklusiv für unsere Podcast-Community. HealthNerds15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und als Neukunde einmalig 15% sparen. Auf deine gesamte Bestellung. HealthNerds15, das ist dein Code. Alle Infos dazu auch noch einmal in den Shownotes. Wir machen direkt weiter. Wir haben so viele Fragen reinbekommen. Hier in der Sprechstunde zum Thema Alkohol beziehungsweise ein Glas Rotwein am Tag. Mythos, Wahrheit, Fakten. Wir haben versucht, in unseren beiden Hauptfolgen dazu ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und wir haben eine Nachricht reinbekommen bei Facebook als Direct Message von Cheyenne. Sie hat geschrieben, liebe Health Nerds, schnelle Frage. Ist es denn wirklich ein Unterschied, ob ich Wein, Bier oder Schnaps trinke? So, Matthias, ja. Was trinkst du am liebsten?
Wie ich in der Hauptfolge auch schon gesagt habe, ich trinke im Moment gar keinen Alkohol. Wenn ich mich entscheiden müsste, weiß ich nicht genau.
Schnell
Schnaps,
dann geht's
nicht
schnell
so
runter.
Gerne Schnaps.
Nicht so
genau.
Gern.
Nicht so gern. Also ist nicht so mein Thema.
Ja.
Jetzt, das müsste man oder könnte man auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wenn wir mal rein auf der Ebene Ethanol und Alkoholkonsum bleiben, ist mehr natürlich immer ein größeres Problem.
Also das heißt, viel Schnaps wäre die schlechteste Variante.
Viel Schnaps wäre logischerweise die schlechteste Variante, weil ich kenne die hundertprozentige Definition nicht dazu. Aber dann kommt natürlich viel davon an. Jetzt könnte man sagen, mengenmäßig ist das aber doch gar nicht so viel, weil es vielleicht nur 2 Cl sind. Aber eine hohe Alkoholmenge, die dann noch aufgenommen wird, muss entgiftet werden. Und die Frage ist natürlich am Ende, unterm Strich, deswegen gibt man diese Volumenprozent eben an, dass man ausrechnet, wie viel Alkohol ist dann letztendlich drin und wie viel ist belastend. Wir wissen eigentlich ab dem gefühlt ersten Tropfen hat es eine Beeinträchtigung für den Stoffwechsel. Das heißt dann vielleicht, wenn man es ganz detailliert runterrechnet, noch nicht sofort irgendwie eine Schädigung. Aber die Einstufung erstmal auf Stoffwechselebene, wenn es weniger ist. So, und wenn ich jetzt sage, ich nehme ein Schnäpschen 2 Cl beispielsweise und ein Rotweinglas 0,2 und ein Bier 0,33 oder 0,5, dann müsste man ausrechnen, wie viel Volumenprozent hat der jeweilige Wein, der jeweilige Schnaps, das jeweilige Bier, rechnet das um und die höchste Menge ist die schlechteste.
So, also wenn wir jetzt rein auf den Alkohol gucken und ich erinnere mich, du hattest in der Hauptfolge, in einer der beiden Folgen auch erzählt, dass Alkohol bereits im Mund, im Rachenraum, wenn er Kontakt hat mit unserem Zellgewebe, sofort auch anfängt, das zu reizen, weil es eben ein Gift ist, ein Reizstoff. Und ich sag mal, ein Schnaps, wo die Hälfte von der Flüssigkeit reiner Alkohol ist, versus ein Bier, wo vielleicht 5 oder 6% Alkohol sind, da ist natürlich so ein Schnaps, das ist ja wie Chlorreiniger, den ich irgendwie benutze, das knallt natürlich ordentlich rein.
Durchaus ein wichtiger Punkt. Wird ja auch gerne mal so als Spaß gesagt, ich desinfiziere mich von innen heraus. Mhm, ne? Aber da hast du definitiv einen Punkt mit. Und das war jetzt rein bezogen auf die Menge an Alkohol. Mhm. Jetzt könnte man natürlich wieder differenzieren und sagen, naja gut, welche positiven Aspekte, wir haben es in der Hauptfolge zu den Pro-Argumenten mit erwähnt, dass Rotwein und die darin enthaltenen Polyphenole auf das Darmmikrobiom durchaus einen positiven Aspekt haben, trotz des Alkohols. Mhm. Aber es ist, wenn man dann ganz ehrlich in die Daten reinschaut, ist es nicht so das allerbeste Argument, aber es ist zumindest eine gewisse Richtung. Und dann könnte man sagen, okay, auf der Ebene könnte man es nochmal unterscheiden. Und ja, du hast absolut recht, je mehr an Alkohol direkt auch an einer Stelle beispielsweise verfügbar ist, ist es auch eine gewisse Reizung, kommt auch mit dazu. Ja.
Also, schnelle Antwort auf die Frage von dir, ob es einen Unterschied macht, Wein, Bier oder Schnaps, macht es. Faustregel, je mehr Alkohol, wirklich netto Ethanol, netto Alkohol drin ist, umso schlechter ist es. Und natürlich die anderen Themen wie Zucker, Menge insgesamt, natürlich spielt alles mit rein. Ja. Noch eine schnelle, kurze Frage, die uns ebenfalls bei Facebook erreicht hat. Warum verträgt der eine Alkohol besser als der andere? Hat uns geschrieben die Gemini. Vielleicht, Matthias, können wir das auch mal erklären. Wie kommt das?
Ja, unbedingt. Ich meine, ich hätte es in Teilen schon mal mit erwähnt, aber ich gehe gerne nochmal darauf ein, dass es unterschiedliche, auch hier wäre jetzt wieder die evolutionäre Perspektive, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf dieses ADH, also dieses Enzym zum Alkohol, zum Ethanolabbau, sondern grundsätzlich um die Metabolisierungsrate. Und es gibt eben verschiedene Enzyme, die notwendig sind in den Phasen der Leberentgiftung. Und es gibt schnellere und langsamere Metabolisierer. Also es gibt eigentlich so eine rapid schnelle Metabolisierer, es gibt eine moderate und es gibt eine langsame Stoffwechselrate. Plus Geschlecht spielt ja auch eine Rolle. Das heißt, Männer können per Definition noch etwas mehr Alkohol pro Stunde quasi abbauen. Mhm. Ich glaube, es sind 0,15 Promille und Frauen eben 0,1 Promille im Blut. Also nur, dass man das nochmal im Vergleich dazu hat. Natürlich kann das quasi eine genetische Beeinflussung sein. Auch das könnte man evolutionär wieder einordnen. Schnelle Metabolisierer haben ja nicht nur ein Thema der Entgiftung, was ich eben eingangs gesagt habe. Die Ethanolentgiftung ist ein Schutzmechanismus. Nicht, dass es ein gesundheitlicher Vorteil ist. Dass wir es können, ist es gut. Es hat vielleicht einen Energievorteil gebracht. Aber es gilt natürlich auch für andere Giftstoffe. Das heißt, wenn unsere Vorfahren in Regionen unterwegs waren, die giftiger waren, ob nun pflanzenbasiert, Gifte von Tieren oder ähnlichem, dann könnte das ein Grund sein, warum sich hier genetisch diese schnellen Metabolisierer eher durchgesetzt haben. Das ist, sage ich mal, genetisch betrachtet ein Unterschied. Das ist auch eingespeichert. Das kennen dann auch viele. Und der andere Faktor kann natürlich funktionell bedingt sein, dass die Leber aus anderen Gründen vielleicht auch in der Entgiftungsrate eingeschränkt funktioniert. Oder es andere Stoffwechselbedingungen gibt, die meine Alkoholverarbeitung nicht so positiv oder nicht so schnell, wie man das mal früher kannte. Das ist ein Thema, was ich häufiger mal wieder höre. So, früher konnte ich viel mehr trinken, heute geht es nicht mehr so gut. Das könnte ein funktionelles Thema beispielsweise des Leberstoffwechsels sein. Es kann, und das darf man halt auch nicht vergessen, wir trinken ja kein, Gott sei Dank, also das wäre nicht sinnvoll, reines Ethanol. Das passt eher auch noch zu der Frage von vorher. Die Zusammensetzung des jeweiligen Produktes hat natürlich auch Einfluss. Also ich mache nochmal so einen Abzweig. Rotwein enthält nicht nur Alkohol und hemmt den Histaminabbau, sondern enthält auch noch Histamin. Es enthält Sulfide, unter Umständen je nach Weinsorte, die mir eher am nächsten Tag auch ein Gefühl machen, dass ich nicht gut entgiftet habe. Es können auch andere Ursachen sein. Mhm. Es können funktionelle Mechanismen auf Darmebene sein, die letztendlich meine Entgiftungsleistung, meine Leberfunktion mit einschränken. Das ist in einer bestimmten Phase nicht gut funktioniert. Es sollte nicht der einzige Indikator sein, dass man sagt, ich vertrage Alkohol nicht mehr so gut, anscheinend habe ich was mit meiner Leber. Aber das sind so für mich die wesentlichen Mechanismen.
Super. Direkt weiter mit der nächsten Frage hier bei der Sprechstunde zu diesem spannenden Thema. Und zwar hat uns geschrieben, finde ich auch sehr, sehr gute Frage, Karin. Kann ein gesunder Lebensstil, also Bewegung, Ernährung und Schlaf, die negativen Effekte von etwas Alkohol ausgleichen? Oder bleibt das Risiko bestehen? Also sprich, ich glaube, was ihr meint, können Menschen, die wirklich gesund sind, die sich gesund ernähren, viel bewegen, die gute Vital- und Blutwerte haben, können die den Alkohol besser wegstecken als jemand, der vielleicht sich schon schlecht ernährt, wenig Sport macht oder den ganzen Tag auf der Couch liegt?
Also es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das allgemein zu beantworten, aber der grundlegende Faktor ist natürlich schon, dass wenn ich Bewegung auch regelmäßig mit einbaue, mein Stoffwechsel in der Lage ist, antientzündlicher zu reagieren, auch durch die Bewegung beispielsweise, dann kann das durchaus ein Faktor sein, wenn man jetzt sagt, man hat wirklich eine untrainierte Person, vielleicht auch ernährungsquantitativ, also zu viel Energiezufuhr, dabei zu wenig Mikronährstoffe, dann kann das durchaus ein Faktor sein. Es gibt ja auch die Idee, dass man eben explizit den Leberstoffwechsel oder die Alkoholdetoxifikation natürlich auch versucht, ernährungsseitig mit zu unterstützen. Das heißt, ich gebe unterstützende Substanzen wie Aminosäuren mit hinzu, dass am Ende, in der zweiten Phase, dieses Alkoholabbauprodukt auch wasserlöslicher gemacht werden kann, damit es ausgeschieden werden kann. Oder verschiedene B-Vitamine sind gerade in der Phase 1 besonders wichtig. Oder verschiedene Antioxidantien, auch pflanzliche Stoffe, sind hilfreich für den Leberstoffwechsel, ihn zu unterstützen. Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke mit zu erwähnen, um quasi die Entgiftung begleitend mit zu unterstützen. Wenn ich dieser Logik folge, dann könnte ich sagen, okay, Ernährung, Bewegung, Stressregulation hat durchaus einen Einfluss drauf. Und wenn mein Stresssystem dauerhaft aktiv ist, psychoemotional, auf mentaler Ebene, dann könnte das sich auch negativ auf den Alkoholabbau mit auswirken, weil quasi das System zu Beginn auch noch mehr hochgefahren ist. Heißt aber trotzdem nicht, dass man davor gefeit ist, dass man ein Gift sich zuführt und das muss abgebaut werden. Das heißt, wenn ich es einmalig sehe, Ernährungssituation nicht optimal, Bewegungsmangel, hohe Stressbelastung versus gute Stresstoleranz, gute Stressresistenz, viel Bewegung, viel Sport, die ausgleichend helfen ist, Ernährung, die optimal eingestellt ist und ich trinke dann Alkohol, dann könnte das unter Umständen besser vertragen werden. Aber hier kommt wieder der genetische Faktor mit dazu. Was bin ich für ein Metabolisierungstyp? Vielleicht gleicht sich das nicht hundertprozentig aus. Es macht definitiv Sinn, die anderen Dinge auch mit dabei zu halten. Aber wir dürfen hier nochmal an der Stelle nicht vergessen, Alkohol ist ein Zellgift und sollte im besten Falle komplett gemieden werden.
Klare Antwort von unserem Gesundheitswissenschaftler. Und Matthias, hier kommt schon direkt die nächste Frage. Die hat uns quasi doppelt erreicht. Einmal von der Elke und einmal von der Barbara. So, beide haben geschrieben, im Grunde geht es um ein ähnliches Thema. Ich lese einfach mal die Frage von Elke vor. Ich habe eure interessante Sendung bezüglich Alkohol gehört. Meine Frage dazu, ich schlafe öfters schlecht und deswegen nehme ich Tropfen, die Alkohol enthalten. So, dann hat sie hier noch die Menge geschrieben, 54 GW in Prozent auf 100 Milliliter. Mhm. Das ist die Menge der gesamten Flasche, schreibt sie noch. Ich nehme davon etwa 40 Tropfen. So, und die Frage von Barbara ist genau das gleiche. Sie hat homöopathische Tropfen auf Alkoholbasis verschrieben oder empfohlen bekommen. 6x20 Tropfen täglich, die sie nimmt. Und auch die enthalten 26% Alkohol. Jetzt ist eben die Frage von beiden, ist das ein Problem? Sind diese Mengen tatsächlich auch schon gesundheitlich kritisch?
Wichtiger Punkt. Ich nehme mal die Zahlen von Elke gerade auf. Also wenn wir sagen 54 Volumenprozent Ethanol als Lösungsmittel für diese pflanzlichen Extrakte.
Ungefähr wie Schnaps.
Genau, als Lösungsmittel. Mhm. Aber jetzt holen wir uns daraus 40 Tropfen. Das entspricht ungefähr wahrscheinlich sowas wie 2 Milliliter. Mhm. Das heißt, davon wären circa 1,1 Milliliter reiner Alkohol. Und nur im Vergleich ist es weniger als im Schluck Apfelsaft.
Im Apfelsaft ist mehr Alkohol?
Ja. Im Vergleich. Ehrlich? Ja, das ist ja genau der entscheidende Punkt. Wir haben natürlich auch eine Banane.
Meine Kinder trinken Alkohol.
Ja, genau. Und es ist in der Lage und abbaubar. Und jetzt kommt natürlich könnte man wieder zurückspulen und könnte sagen, ja, aber du hast gesagt, jeder Tropfen Alkohol ist doch unmittelbar schädlich. Mhm. Nein, es ist in der Kombination. Wenn jetzt große Mengen Apfelsaft, ich würde aber gar nicht so viel Apfelsaft trinken können, um A, davon betrunken zu werden oder den Alkoholanteil zu erhöhen, so viel Flüssigkeit könnte ich gar nicht aufnehmen. Mhm. Aber ich habe hier auch natürlich einen Gärungsprozess und es sind Spuren von Alkohol mit enthalten. Das gehört logischerweise mit dazu. Es muss aber, wenn wir es umrechnen, nicht deklariert werden. Deswegen ist es ein alkoholfreies Getränk. So, und das gilt natürlich für Obstsorten und Ähnliches auch. Ich sehe das als unproblematisch. Es gibt häufig auch alternative Präparate, Pflanzenextrakte ohne Ethanol als Lösungsmittel. Kann man durchaus nochmal drauf schauen. Also der Klassiker ist im Bereich auch so Bitterstoffe, die gerne mit eingesetzt werden, die gerne auch eine Alkoholbasis mit dabei haben, ist rein stoffwechselseitig unproblematisch. Nochmal, gehen wir ganz zum Anfang zurück, wir können es ja abbauen. Ja, das heißt jetzt bei der geringen Menge aber auch nicht, dass es eine Gesundheitsschädigung werden würde. Aber wenn ich das natürlich flaschenweise konsumieren würde, es gibt so ein paar andere Präparate, auch so Hausmittelchen, so Melissengeiste und sonst irgendwie etwas. Wenn ich die natürlich in größeren Mengen konsumiere, kippt das natürlich wieder. Aber sowas in Tropfenform ist definitiv unproblematisch. Die Menge ist sehr gering und für, ich sag mal, den gesunden Menschen unproblematisch oder unbedenklich und wird quasi auch schnell über die Leber abgebaut und hat keine systemischen Auswirkungen. Aber ich habe das eben auch schon bei den Früchten zum Beispiel mit erwähnt, wenn es ein Suchtverhalten gibt oder vielleicht auch religiöse Gründe, könnte man auch nochmal mit hinzufügen, aber gerade wenn es ein Suchtverhalten gibt, sollten diese Dinge auch mit geringem Alkoholgehalt ausgemerzt werden, weil sie unter Umständen ein Trigger sein könnten. Und natürlich, wenn Personen beispielsweise schwanger sind oder Lebererkrankungen haben, würde ich auch eher versuchen, das mit rauszulassen oder nicht mitzuverwenden.
Leute, das war unsere Sprechstunde zu den beiden Folgen Pro und Contra ein Glas Rotwein am Tag. Und die Frage, ob ein Glas Rotwein am Tag wirklich gesund sein kann, denke ich, haben wir geklärt. Aus wissenschaftlicher Sicht, das muss man ganz klar sagen, heißt die Antwort nein. Die Stoffe, die im Rotwein enthalten sind, um positive Effekte zu haben, allen voran Resveratrol, die gibt es nicht in ausreichender Menge in einem Glas Rotwein. Man müsste x Flaschen, haben wir ausgerechnet, pro Tag trinken, um auf eine gesundheitlich relevante Menge zu kommen. Da ist die bessere Alternative eben das Supplement, das Nahrungsergänzungsmittel, wo eben hochreines, hoch angereichertes Resveratrol enthalten ist. So, also ihr wisst, Gesundheit beginnt immer auch mit Wissen und das versuchen wir euch jede Woche hier zu vermitteln. Echte Fakten getrennt von Mythen und von Wunschdenken und ich hoffe, wir haben es hier gut hinbekommen. Matthias, an dich ganz großes Kompliment und herzlichen Dank für diese tolle Einordnung. Leute, nächsten Donnerstag gibt's eine neue Folge hier bei den Health Nerds mit einem neuen großen Thema. Bis dahin, bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Health Nerds Sprechstunde. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.